je mehr Hyaluron von diesen hochvernetzten, sehr stabilen Hyaluronsäuren in der Lippe ist, umso mehr sieht das natürlich im Alterungsprozess auch unnatürlicher aus. Dass es in Deutschland mittlerweile viele Beauty-Kliniken gibt, die Investoren betrieben sind. Und dort arbeiten häufig junge Kollegen, die einfach noch nicht die Erfahrung haben.
Hallo und willkommen zurück bei unserem Bunte Gesundheit Podcast Wissen, was dir gut tut. Heute mit einem Thema, das, glaube ich, viele interessieren wird. Es geht um Schönheit und was ich medizinisch alles machen kann. Annette Kleinschmidt ist mein Gast heute. Sie führt eine florierende Praxis in Berlin mit Dependance in München. Dr. Kleinschmidt ist Fachärztin für plastische und ästhetische Chirurgie und behandelt als solche Patienten und Patientinnen, die sowohl ästhetische als auch medizinisch angezeigte Veränderungswünsche an ihrem Körper haben. Und alle 2 Jahre reist die Mutter eines Teenagers auf eigene Kosten mit Interplast Berlin, das ist ein Team ehrenamtlicher Ärzte und Schwestern, nach Paraguay, um dort entstellte Kinder zu operieren. Also sie operiert dort Verbrennungen und deformierte Gliedmaßen und sieht auch teils 13-Jährige, die mit einer angeborenen Lippen-Kiefer-Gaumenspalte noch nie beim Arzt gewesen sind, und hilft ihnen, endlich sprechen und essen zu können. Etwas, was bei uns mit einer OP direkt nach der Geburt behoben wird. Also ein tolles Engagement. Annette, danke, dass du zu uns gekommen bist.
Ich freue mich, dass ich hier sein darf, Annette.
Von Annette zu Annette, genau. Annette, wir wollen immer schöner werden. Ist das so oder kommen viele Menschen auch mit anderen Problemen zu dir?
Absolut. Das Streben nach jugendlicher Haut, nach Symmetrie des Gesichtes, nach bestimmten Körperkonturen ist ein Bestreben, was historisch geboren ist und tatsächlich im Zeitalter von Social Media, den vielen Reizen, die wir alle haben, aus dem Außen immer mehr wird. Aber tatsächlich sind in meiner Praxis auch viel mehr Indikationen wie Transgender, rekonstruktive Indikationen, Narbenindikationen, aber eben auch das komplette Spektrum der Schönheit und dies auf minimalinvasiver Basis, aber eben auch auf operativer Basis. Mhm. Ein sehr spannendes Feld. Die plastische Chirurgie hat insgesamt 4 Säulen. Viele wissen das gar nicht. Die besteht aus der Handchirurgie, der Verbrennungschirurgie, aus der rekonstruktiven Chirurgie, und 10% macht nur die Ästhetik aus. Wenngleich ich in meiner Praxis in Berlin-Charlottenburg natürlich mich sehr viel mit Ästhetik beschäftige. Ja. Gestern zum Beispiel hatte ich eine Patientin mit einer Bruststraffung und einer intimchirurgischen Operation. Danach hatte ich eine geschlechtsangleichende Operation, eine subkutane Mastektomie. Das heißt also, ich habe bei einem non-binären Patientin die Brustdrüse entfernt. So kann man sagen, ist das Spektrum einfach sehr breit, was wir in der plastischen Chirurgie haben. Das macht es besonders spannend.
Ja. Also auf deiner Homepage kann man auch vieles sehen, auch mit Videos, wenn es einen interessiert, was, wie es aussieht, wie es gemacht wird. Was möchten denn die meisten an sich ändern? Da gibt es doch bestimmt erfahrungswerte Statistiken.
Ja, der häufigste Eingriff in der ästhetischen Chirurgie ist gemäß unserer Fachgesellschaft, der Deutschen Gesellschaft für plastische und ästhetische Chirurgie, DGPREC, die Lidchirurgie. Jeder 7., der älter ist als der, die älter sind als 50, unterziehen sich diesem Eingriff. Es ist in der geübten Hand ein einfacher Eingriff, der aber eben auch, weil man ja ins Gesicht schaut, eine hohe Expertise erfordert und auch ein gutes Verständnis der Anatomie. Und im Zeitalter von Zoom, welches wir ja sozusagen mit der Corona-Pandemie absolut, jetzt müssen wir nochmal.
Ich kann auch fragen, hat das seit Corona zugenommen?
Ja, im Zeitalter nach Corona hat das Ganze absolut zugenommen. Die Patienten bzw. Menschen haben sich mehr gesehen in den Zoom-Calls. Ja, auch jüngere Menschen haben tatsächlich ihre Eigenheiten, zum Beispiel bei Schlupfliedern sieht man das sehr frühzeitig entdeckt. Tatsächlich haben wir in der Pandemie sehr, sehr viele Oberlid- bzw. Unterlidstraffungen durchgeführt. und das Ganze ist mehr geworden.
Mhm. Wir haben ja schon mal ein schönes Interview geführt für Bunte Gesundheit. Da hast du gesagt, anfangs warst du auch skeptisch bei manchen. Die waren sehr jung, wollten eine Lidstraffung und dann hast du so ein Aha-Erlebnis gehabt mit einer Freundin. Wie war das?
Ach ja, ich habe tatsächlich, oder ich komme aus der Klinik und habe dort viele Patienten, die schon fortgeschrittenen Alters waren, als Oberärztin operiert mit Lidstraffung. Und als ich mich dann in die Niederlassung, in die plastische Chirurgie begab, hatte ich plötzlich ein Spektrum von jungen bis mittelalten Patienten, aber auch älteren Patienten. Und gerade bei den jungen Patienten habe ich mich erst sehr gescheut und eine Freundin hat mich damals mit 35 angesprochen, dass sie sich ihr Schlupflid operieren lassen möchte. Eine bildschöne Frau. Und ich habe gesagt, ob sie denn verrückt geworden sei. Mhm. Und dann sagte sie, nein, ich möchte das unbedingt gemacht haben. Nicole, an dieser Stelle sei dir Dank. Du hast mich überzeugt, das zu tun. Und sie hat mir viele, viele Jahre später noch gesagt, wie viel Freude sie an diesem Eingriff hatte. Sie hat damals schon in der Digitalbranche gearbeitet und hat sich halt oft in den Videocalls gesehen und meinte, das hat für so viel Freude gesorgt und darum geht es. Es geht nicht darum, dass jemand anderes bewertet, ob das gut oder richtig ist, sondern es geht darum, ob die Indikation stimmt und die Patienten damit glücklich werden.
Ja. Das klingt. Wie ihr wisst, ist LaVita der Partner unseres Podcasts. Und gerade wenn es draußen kälter ist und die Tage kürzer werden, kommt das auf unser Immunsystem an. Dabei hilft uns LaVita, ein Mikronährstoffkonzentrat, das man ganz easy in ein Glas Wasser rührt. Über 70 pflanzliche Lebensmittel und wertvolle Mikronährstoffe unterstützen so unseren Körper von innen heraus. Die Inhaltsstoffe von LaVita gelangen bis in die Körperzellen, das ist sogar wissenschaftlich belegt. Seit über 25 Jahren steht LaVita für Qualität aus Deutschland und für einen Top-Kundenservice. Das zeigen auch mehr als 50.000 5-Sterne-Bewertungen online. Mehr Infos zum Produkt findet ihr auf lavita.com. Den Link packen wir euch in die Shownotes. Ist natürlich total nachvollziehbar. Es gibt aber bestimmt ja auch Patienten oder Patientinnen, die lehnst du ab.
Das ist richtig. Viele Patienten kommen tatsächlich mit Bildern. Ich sage immer, das ist wie beim Friseur, wenn man zum Friseur geht mit einem Foto. Man geht nie mit der gleichen Frisur raus, mit der man sich vorgestellt hat, in welchem Ergebnis das sozusagen ablaufen sollte. Deshalb lehne ich das zum Beispiel auch in der plastischen Chirurgie ab. Ich schaue mir das mal kurz an, um zu sehen, was stellt sich denn meine Patientin eigentlich vor? Was möchte sie oder was erwartet sie als Ergebnis? Aber prinzipiell ist es ganz wichtig, dass man die Erwartungshaltung klärt, dass man abklärt, was kann ich sozusagen leisten und ist das kongruent mit dem, was meine Patientin erwartet? Und da ist es ganz wichtig, dass man keine verqueren Erwartungshaltungen hat, sondern dass man voll im realistischen Bereich ist und dass in dem Fall ist eine nicht gemachte OP manchmal auch eine sehr gute Operation. Und ich lehne es zum Beispiel ab, sehr verändernde Maßnahmen zu machen, die halt zum Beispiel nicht im Ursachenwirkungsprinzip sind. Ja, das ist ja ein klassisches Beispiel, sind die Foxy Eyes, ja. Die zwischen 2010 und 2020 sehr hip waren. Ja, das ist quasi das nicht wie bei einer normalen Blepharoplastik, einer Oberlidstraffung, die Naht in die Umschlagfalte zwischen statischen und dynamischen Lid gelegt wird, sondern dass die quasi in so einem Schwung noch höher gezogen wird. Ja. Das mag ja erstmal ganz interessant und toll aussehen,
Kapsel.
Aber ja, genau, so diese Cat Eyes, Foxy Eyes, ja. Aber im Alterungsprozess wächst der Hautüberschuss dann, der ja ganz normal weiter wächst. Der Alterungsprozess wird ja mit einer Lidstraffung, egal welcher Art, nicht gestoppt, ja. Wächst der Hautüberschuss doch etwas unnatürlich, was eben nicht schön aussieht. Mhm. Während wenn die Lidstraffung ganz natürlich den ganz normalen Umschlagfalten folgt, das überhaupt nicht schlimm ist, wenn wieder ein bisschen Hautüberschuss dazukommt, das sieht völlig natürlich aus. Man hat einfach nur die Zeit etwas zurückgedreht.
Ja. Und das kann man dann auch schwer wieder reparieren, glaube ich, ne? Die Foxy Eyes. Also,
man kann es reparieren, aber es wird eben nicht mehr so natürlich, wie wenn man eine Sekundäroberlidstraffung macht, die quasi wieder in die Umschlagfalte geht und damit wieder ein natürliches Ergebnis hervorbringt. So muss man sagen, wenn einmal schon die Tension Lines nicht eingehalten wurden, beziehungsweise die klassischen ästhetischen Einheiten bei der OP-Planung, dann muss man sozusagen neu drumherum planen. Und das sieht natürlich nie so natürlich aus, wie wenn man im Ursachenwirkungsprinzip arbeitet.
Ja. Was ist so mit Duckfaces oder Lipflips, wenn das jemand möchte? Du hast ja auch mal gesagt, dafür gibt es andere Ärzte.
Richtig. Ich bin sehr für natürliche Ergebnisse und sage immer, jeder Patient, jede Patientin findet ihren Arzt. Und das ist ein besonderes Credo von mir, dass ich sage, natural results are beautiful. Ja, und ich finde es besonders wichtig, dass wir natürliche Ergebnisse produzieren und dass man sozusagen auch die Einzigartigkeit jedes Individuums berücksichtigt. Ja. Und bei Duckfaces, das sind ja alles Trends, denen man folgt. Ja. Wir wissen heute, dass zum Beispiel diese Lippen, die so überkorrigiert sind mit sehr stabilen, hochvernetzten Hyaluronsäuren, dass dabei immer auch Hyaluron bleibt. Im Alterungsprozess geht aber zum Beispiel der Knochen zwischen dem 25. und 50. Lebensjahr einen ganzen Zentimeter zurück. Ja. Das heißt, die Lippe klappt nach innen. Je mehr Hyaluron von diesen hochvernetzten, sehr stabilen Hyaluronsäuren in der Lippe ist, umso mehr sieht das natürlich im Alterungsprozess auch unnatürlicher aus. Das heißt also, dieser Trend, dem heute gerade viele junge Menschen folgen, der kann tatsächlich in 20, 30 Jahren Gesichter hervorbringen, die wir vielleicht nicht so attraktiv finden. Und deshalb bin ich dafür, dass wir im Ursachenwirkungsprinzip dort ansetzen und dort die Hebel drehen, wo wir schöne natürliche Ergebnisse produzieren.
Ja, interessant, daran denkt man natürlich mit 25, 30 gar nicht. Und dann ist es deine Aufgabe, die Frau darauf hinzuweisen, dass das verantwortungsvoll ist, so und so vorzugehen, ne, wenn man an die spätere Zeit denkt.
Absolut. In meinen Augen ist es besonders wichtig und da haben wir als plastische Chirurgen eine sehr hohe Verantwortung und eben auch die Expertise dafür, unsere Patienten exzellent zu beraten, damit die Patienten eben wissen, worauf sie sich einlassen. Das ist unsere Aufgabe, hier kritisch zu sein und eben auch nicht aus pekuniären Interessen alles mitzumachen.
Gibt es eigentlich unterschiedliche Motive bei Männern und Frauen, wenn sie zu dir kommen? Wenn es um die Schönheit geht.
In jedem Falle. Letztendlich geht es bei allen um das Thema, in gewisser Weise wettbewerbsfähig zu bleiben. Ja, ich sage immer, wir arbeiten ja alle bis 67 und keiner möchte mit Ü50 angesprochen werden, obwohl er sich tipptopp fühlt, dass er müde aussieht. Bei Männern beobachte ich eher den Trend, so diese Maskulinität zu betonen. Also zum einen bei Gesichtseingriffen, aber eben auch diesen Fitness-Trend, dass man ja eine bestimmte Körperkontur haben muss, diese Muskeldefinition, gerade bei jüngeren Männern. Das ist besonders im Trend, während bei Frauen immer wieder dieses Streben nach doch Jugendlichkeit, nach frischer, gesunder, strahlender Haut, nach Symmetrie, bestimmte Körperproportionen in Harmonie zu halten, sichtbar ist. Das ist schon divergent.
Ja. Du hast mich auch auf einen interessanten Trend aufmerksam gemacht, das Mager-Face oder das Mar-a-Lago-Face. Also Herr Trump lässt grüßen. Was versteckt sich dahinter?
Ja, Mager-Face heißt ja letztendlich, dass ein bestimmter Trend von Influencern aus dem Modebusiness beziehungsweise aus dem Schönheits-, aus der Beauty-Branche, dass diese Influencerinnen sich besonders überbetonte Gesichter sozusagen machen. Hier geht es um einen ganz speziellen ein Gland um diese überspritzten Lippen, um diese Cheekbones, um diese überstark definierte Kieferlinie. Ich denke immer, jeder Trend hat ja auch was Positives. Man kann sich sozusagen darstellen, wie man möchte. Es lässt der Kreativität freien Lauf. Aber das Negative muss man halt auch sehen, dass gerade junge Menschen sich hier auf der Suche nach dem perfekten Look doch sehr beeinflussen lassen und da einem Schönheitsideal hinterherrennen, was sie vielleicht überhaupt nicht nötig haben. Ja, die klassischen Vertreter sind ja zum Beispiel die Kardashians. Da muss man sich eben auch überlegen, was hat das für Effekte auf junge Menschen, ja, die halt möglicherweise in ihrem Selbstwertgefühl darunter leiden oder sich eingeschränkt fühlen. Und deshalb ist es eben wichtig, dass jedem klar ist, wahre Schönheit kommt von innen. Ja, und man kann bestimmte Trends sicherlich mitmachen. Aber die Frage ist es eben, ob das wirklich alles in diesem Overdone-Style sein muss, dass halt dann die Nase mit operiert wird, die Oberlider operiert werden, bis hin zu Facelifts bei jungen Menschen. Das sollte doch durchaus sehr kritisch betrachtet werden. Und natürlich leben wir im Jahr 2025. Jeder Mensch kann frei entscheiden, was er macht. Das ist auch das Schöne daran. Aber wir plastischen Chirurgen sollten gut und souverän beraten, damit unsere Patienten auch wissen, worauf sie sich langfristig einlassen.
Ja. Du bildest dich ja ganz oft fort, also ständig. Du hast ja auch mal gesagt, dein Beruf ist wie ein Familienmitglied und diese Weiterbildungen sind ja total wichtig. Fährst oft nach Brasilien, also das Land, was man ja gar nicht so weiß in Deutschland, wo wirklich die Top-Experten sitzen, weil die einfach dieses Land so auf Schönheit setzt und es so geprägt ist davon. Reparierst du oft Sachen, die andere Ärzte, die darauf nicht auf dieses Know-how Wert legen, falsch machen oder wo was schiefgegangen ist?
Ja, tatsächlich habe ich mir so in Berlin erstmal einen Namen gemacht. Als ich mich niederließ, hatte ich viele Patienten, die kamen mit Thematiken, die auswärts schiefgegangen waren. Wir haben das Thema, dass es in Deutschland mittlerweile viele Beauty-Kliniken gibt, die Investoren betrieben sind. Und dort arbeiten häufig junge Kollegen, die einfach noch nicht die Erfahrung haben und die auch die Erfahrung erst machen müssen. Und es gibt natürlich, ich sage immer, 1A-Fälle, die in der Indikation sehr einfach zu bearbeiten sind. Und es gibt Fälle, die einfach eine hohe Expertise voraussetzen. Und in diesen Praxen und Kliniken, ja, das sind natürlich Wirtschaftsunternehmen. Und deshalb wird auch sehr viel angenommen, auch wenn es vielleicht nicht die Expertise ist. Und in diesem Zuge entstehen natürlich auch Komplikationen. Das darf man nicht verheimlichen. Und ja, diese Komplikationen werden dann natürlich bei erfahrenen Kollegen wieder korrigiert für teures Geld.
Was ich auch nicht wusste, wenn man zum Beispiel einen Unfall hat und eine Verbrennung erleidet, dann kommt man ja in eine Klinik, wo einem auch geholfen wird. Und du sagtest dann aber, dort wird natürlich eher Wert auf die Erstversorgung gelegt und vielleicht nicht darauf, dass dann diese Narbe so super schön aussieht. Man müsste dann aber schnell zu einem Profi wie dir gehen, um das zu noch rechtzeitig beheben zu können. Also wenn man sich dann zu lange überlegt, nach ein paar Wochen oder einem halben Jahr, ich möchte das wieder neu machen, schöner machen, dann ist es oft schon zu spät. Also das fand ich einen interessanten Tipp.
Jein, also prinzipiell ist das richtig. Es geht immer um die Erstversorgung und natürlich wird eine Verletzung schöner, wenn auch hier gleich fein gearbeitet wird. Aber in den Notaufnahmen ist es natürlich doch so, dass häufig junge Kollegen im Dienst sind, denen einfach die Erfahrung fehlt, dass tatsächlich auch indikativ noch ganz andere Fälle dort aufkreuzen, die halt viel dramatischer sind und dementsprechend auch aufgrund der Personaldichte dann nicht stundenlang an einer kleinen Wunde herumgebastelt werden kann, im wahrsten Sinne des Wortes. Deshalb war auch dieses freundliche Jein die Antwort, weil letztendlich ist es natürlich toll, wenn einem das gelingt, mit einer frischen Verletzung gleich in der Fachhand versorgt zu werden, weil hier gibt es eine 6-Stunden-Grenze, auf die du, liebe Annette, wahrscheinlich anspielst. In dieser 6-Stunden-Grenze können frische Wunden halt noch exzellent versorgt werden. Danach lässt man das Ganze aus der Erstversorgung sozusagen erstmal durchheilen und würde dann erst, wenn die Narbe stabil ist, nach Monaten sozusagen reagieren, um dann nicht in diesen frischen Wundheilungsprozess reinzugehen. Ja. Das macht es häufig nicht besser. Aber, und das ist sozusagen das Nein daran, auch später kann man an Narben noch etwas tun, aber das erfordert dann oft einen zweiten Eingriff oder eine Lasertherapie oder eine Kombination von beiden. Das muss man dann individuell entscheiden, wenn man die Narbe gesehen hat.
Klar, ja. Wie gehst du eigentlich vor, wenn ich jetzt zu dir käme? Was würdest du mich fragen oder soll ich irgendwie erzählen, ich möchte das und das ändern? Wie läuft's?
Ja, ich lege erstmal ganz viel Wert darauf, zu erfahren, was meine Patientin, also was dich zu mir treibt, weil ich sage immer, jeder hat ja ein Motiv, wenn er einen Termin macht. Mhm. Und bevor er die Schwelle einer plastisch-chirurgischen Praxis betritt. Und das finde ich ganz wichtig, das herauszufinden, bevor man sozusagen darüber redet, was alles möglich wäre. Davon halte ich nicht viel. Und deshalb werden die Patienten bei uns erstmal befragt. Und wenn es jetzt zum Beispiel um minimalinvasive Eingriffe geht, also einfach, ich möchte etwas frischer aussehen, dann lasse ich die Patienten im Rahmen der Aufnahmebögen erstmal einen Gesichtsbogen ausfüllen, wo sie individuell quasi ihre Zeichnung machen, sozusagen, was sie stört. Allein aus der Zeichnung kann ich viel mehr erahnen als aus einem Gespräch, also wie stark die Zornesfalte zum Beispiel stört oder was genau im Mittelgesicht die Müdigkeit, die die Patientin beschreibt. Da sehe ich sozusagen genau, wo der Schuh drückt. Und dann kann man im Gespräch ein schönes Konzept darum erstellen. Und das ist für mich ein sehr wichtiges Arbeitsmittel, da ich wirklich erfahren möchte, was treibt meine Patienten eigentlich zu mir. Ich mache ein sehr ausführliches Anamnesegespräch, wo ich mir auch erstmal den medizinischen Background meiner PatientInnen anschaue, um genau zu wissen, wen ich vor mir habe. Und daraus entwickelt sich dann sozusagen auch das Gespräch, warum sie da sind, was stört und welche Erwartungshaltung sie haben. Mhm. Und daraus kann man dann in Zusammenschau mit dem klinischen Befund ein schönes Konzept erstellen.
Ja, du hast mal den schönen Satz gesagt, das schönste Bild braucht einen guten Rahmen.
Ich werde auch oft gefragt, was kann man denn alles machen? Ja, man kann wahnsinnig viel machen, aber es geht ja eben auch darum, was stört eigentlich oder es muss ein Motiv geben, warum man einen Termin vereinbart. Warum nimmt sich jemand Zeit und kommt zu mir, ist bereit, eine Beratungsgebühr zu bezahlen und dann hat er ja einen Wunsch und in diesen Wunsch sollte man auf jeden Fall erstmal hineinschauen. Aber ich denke prinzipiell auch immer macht den Menschen keine Probleme, die sie vorher noch nicht hatten.
Ja. Du hast mich auch auf einen Trend aufmerksam gemacht, der gerade groß in Social Media ist, Lachssperma. Was hältst du davon und was ist das überhaupt?
Du sprichst hier das Thema Polynukleotide an. Ja, das ist momentan in aller Munde. Das ist sozusagen auch eines der minimalinvasiven Mittel, um einen schönen Glow, einen schönen Straffungseffekt ohne Voluminisierung zu erreichen oder mit einem minimalen Voluminisierungseffekt. Ich persönlich sehe das Ganze kritisch, ja, weil hier DNA-Fragmente enthalten sind. Wir haben ja gerade erst die Aufarbeitung der ganzen Impfthematiken und deshalb muss man sich natürlich immer kritisch fragen, ob es denn sein muss, dass man in der Beauty-Branche, in der es so viele wunderschöne, fantastische Alternativen gibt, wie zum Beispiel Sculptra, eine Polymer-Milchsäure, mit der man ebenfalls sehr schön Kollagen aufbauen kann oder eben Exosom Rhizomen, wobei auch hier wieder sehr darauf geachtet werden muss, dass es pflanzliche Exosomen sind, die eben auch keine humanen oder tierischen DNA-Fragmente enthalten. Aber der Markt entwickelt sich rasant und das ist eben auch das Thema, was du vorhin schon angesprochen hast, dass wir plastischen Chirurgen wirklich sehr, sehr gut informiert sein müssen, uns regelmäßig fortbilden müssen und selber auch kritisch hinterfragen sollten und nicht jeden Trend mitmachen müssen.
Ja. Muss ich denn mit Botox eigentlich früh beginnen? Also man sieht teilweise schon 20-Jährige, glaube ich, die loslegen, 25.
Die Frage ist, was man muss und was man nicht muss. Prinzipiell denke ich, sind 20-jährige Gesichter absolut straff und jugendlich frisch und schön und brauchen mit Sicherheit noch kein Botox. Ja, Hautalterung beginnt so circa ab 25 und dann ist es natürlich eine Frage des Lebensstils. Es ist eine Frage der Genetik. Ja, es gibt mit Sicherheit Frauen, die eine extrem starke Mimik haben und vielleicht noch einen Schichtdienstjob haben und dann eben auch noch genetisch eine Prädisposition zu einer sehr unvorteilhaften Falten, wo man dann mit Babybotox dezent anfangen kann. Es handelt sich ja um einen komplett reversiblen Eingriff und damit denke ich, kann man das bei bestimmten Indikationen schon auch bei jüngeren Patienten machen, aber es muss definitiv auch sichtbar und nachvollziehbar sein.
Kommen auch viele, die einfach ein bisschen besser aussehen wollen, vielleicht für ein Fest, für eine Hochzeit. Kann man da auch Sachen machen, die jetzt irgendwie eher, weiß ich nicht, easy sind oder nicht so?
Ja, natürlich. Das ist ja auch der Vorteil, dass sich dieser Markt rasant weiterentwickelt. Es gibt wunderschöne, ganz simple Maßnahmen, die den Glow einfach verbessern und die hervorragend zum Beispiel in das Thema Kollagensyntheseproduktion, hatten wir gerade schon, einsteigen, die quasi die eigene Kollagensynthese nur stimulieren und damit fast biologisch wirken, ja. Dann gibt es natürlich, wenn man sich für ein Fest schön machen will, gibt es so Möglichkeiten wie Skin Booster. Das sind unvernetzte Hyaluronsäuren, die auch die Kollagensynthese stabilisieren und wo man zum Beispiel die Lippenrot-Lippenweißgrenze an der Lippe nochmal schön fixieren kann bei jungen Frauen, ohne da stark zu voluminisieren, wenn das nicht gewünscht ist. Und es gibt das Spektrum ist wahnsinnig breit. Es gibt unglaublich viele Möglichkeiten.
Jetzt interessiert bestimmt auch viele, was übernimmt denn die Kasse? Das ist vielleicht eine gute Überleitung auch zu den medizinischen Indikationen, denn du machst ja eben auch Sachen, die eben Leuten wirklich richtig für die Gesundheit helfen.
Ja, das ist in Deutschland ein sehr heißes Thema und auch eines meiner Lieblingsthemen. Ja, also seit Änderung des Gesundheitsstrukturgesetzes 2008 sind tatsächlich sehr viele Eingriffe, die vorher, ich sage jetzt mal sehr schwammig, von den Krankenkassen bewertet wurden. Also sprich zum Beispiel die Brustverkleinerung, die Oberlidstraffung, alle entweder abgelehnt oder tatsächlich übernommen worden. Und dieses Thema hat sich aber tatsächlich geändert. Es gibt einen Katalog, welche Eingriffe von der Krankenkasse übernommen werden. Und da sind zum Beispiel Oberlidstraffungen und Mamareduktionsplastiken, also Brustverkleinerung, Bruststraffung, Brustvergrößerung komplett ausgenommen. Genau wie die Oberlidstraffung, auch wenn die Patienten sagen, die Haut liegt schwer auf dem Oberlid. Aber eben, wo fängt es an? Wo hört es auf? Und bestimmte Eingriffe, sage ich immer, beim Zahnarzt, das wissen wir auch schon seit vielen Jahrzehnten, die übernehmen wir auch als Patienten. Und genauso ist es eben auch in der plastischen Chirurgie.
Ja. Wie ist das bei Brustkrebs? Also da passiert ja schon viel bei der OP selbst im Krankenhaus, aber dennoch kommen ja auch Patientinnen zu dir.
Genau, also seit ich mich niedergelassen habe, ich habe in der Klinik als Oberärztin sehr viel mikrochirurgische Brustrekonstruktionen nach Brustkrebs auch durchgeführt. Und seit ich mich niedergelassen habe, kommen natürlich viele Patienten auch nach diesen großen Rekonstruktionen zu angleichenden Operationen, zu diesen Feintuning-Operationen, wo zum Beispiel Brustwarzen aus der Oberlidhaut rekonstruiert werden, weil die so eine schöne Farbe auch annimmt, mhm, wie eine natürliche Brustwarze, und gleichzeitig haben die Patienten noch den positiven Side-Effekt einer Oberlidstraffung.
Ja. Wahnsinn, also richtig Synergien schaffen.
Absolut. Und auch die Angleichung der Gegenseite, das übernimmt die Deutsche Krankenkasse tatsächlich auch nicht oder in vielen Fällen nicht. Und zu diesen Angleichungsoperationen kommen die Patienten dann doch gerne in plastisch-ästhetische Praxen, weil hier einfach mit viel Liebe geplant wird und auch nicht nach Schema F, mhm, behandelt wird.
Also ist es gar nicht so, dass dann während der eigentlichen Krebs-OP die Brust, die ja dann wieder aufgebaut wird, zur anderen passt? Wenn du sagst Angleichung, ist das sehr oft nötig?
Naja, sagen wir es mal so, das hängt immer vom Ausgangsbefund, mhm, ab, der ja bei 100 Brüsten 100 Mal unterschiedlich ist. Und ich sage immer, die Onkologie geht immer vor der Ästhetik. Ja. Wenn man es miteinander verbinden kann, ist das natürlich wunderbar. Aber sonst geht es natürlich im Falle von Brustkrebs erstmal darum, dass die onkologische Sicherheit gegeben ist. Und mittlerweile arbeitet man in den Brustzentren, die Onkologien sehr stark auch mit den plastisch-rekonstruktiven Zentren zusammen. Das ist schon mal sehr vorteilhaft, weil man Schnitte vorher besprechen kann, Schnittführungen vorher besprechen kann, um das Ganze nachher möglichst vorteilhaft auch in der Sekundärrekonstruktion zu bearbeiten. Genau, aber wenn zum Beispiel die Gegenseite nachher noch besonders groß ist und hängt, das ist etwas, worum sich natürlich die Onkologen nicht im ersten,
klar,
Schritt kümmern.
Ja, also da höre ich auch aus. Es hat sich seit zum Beispiel 30 Jahren wahrscheinlich auch da wahnsinnig viel getan. Ne?
Also absolut. Die Verfahren werden immer moderner, minimalinvasiver. Wir nutzen sehr viel das Eigenfett, also unser eigenes Material. Und die Techniken werden immer dezidierter. Das ist der Grund, warum ich auch immer wieder zu Fortbildung gehe. Und dieses Jahr durfte ich ja auch in Brasilien bei den großen Meistern wieder hospitieren. Das war sehr wertvoll und meine Patienten dürfen davon partizipieren.
Was ist denn neu bei dir? Du hast erzählt, dass es ganz viele Ozempic-Patienten gibt. Das gab es natürlich vor ein paar Jahren gar nicht.
Richtig, das ist natürlich auch ein neuer Trend. Neulich hatte ich einen jungen Mann mit 31 Jahren, der hat tatsächlich 60 Kilo binnen kürzester Zeit abgenommen und die Haut hing am gesamten Körper. Ne? Das ist etwas, worüber die Patienten leider nicht aufgeklärt werden. Ja, und der hatte wirklich im Gesicht sah der ganz jugendlich und frisch aus. Mhm. Und als er sich entkleidet hatte, habe ich wirklich gesehen, dass die Haut quasi am ganzen Körper welk, wie im Alter von 60, 70, 80 sozusagen herunterhing. Und das ist natürlich etwas, worüber die Patienten aufgeklärt werden müssen, genau wie über die Side-Effects dieser Medikamente. Das erlebe ich immer wieder, dass die Patienten gar nicht wissen, dass es kausale Zusammenhänge geben kann zum medullären Schilddrüsenkarzinom oder zum Pankreaskarzinom, also zum Bauchspeicheldrüsenkrebs, dass das noch nicht final in Langzeit-Follow-ups geklärt ist. Und hier bedarf es doch einer viel, viel größeren Aufklärung, auch aus plastisch-chirurgischer Sicht hinsichtlich der Effekte, die diese Therapien bedingen. Weil das ist was, wo die Deutsche Krankenkasse eben nicht greift und was die Patienten nachher bitter aus eigener Kasse bezahlen müssen.
Der hat ja auch einen Leidensdruck. Also ich meine, die Psyche, trotzdem keine Übernahme seitens der Kasse.
Ja, das Thema ist eben auch da dran. Das wird so viele Menschen erfassen und so ein Makeover des ganzen Körpers. Wo will man anfangen? Wo hört das Ganze auf? Ja. Es geht ja darum, dass die Kasse eher funktionelle Defizite sozusagen, die entstanden sind, bezahlt. Mhm. Aber es sind eben keine funktionellen, sondern ästhetische Defizite. Und das würde eben auch wahrscheinlich das Krankenkassensystem erheblich belasten, wenn dass die Kassen bezahlen würden. Davon mal ab ist das die Gebührenordnung sehr, sehr alt. Und die ganzen Techniken, die wir heute anwenden, die werden damit null abgegolten.
So.
Ja. Das heißt ja, die Patienten wollen es auch schön haben und mit den modernen Techniken behandelt werden.
Da die kann man gar nicht abrechnen. Ne?
Sind wir bei einem sehr systemischen Problem.
Was ist zum Beispiel mit Intimchirurgie? Wie oft wird das nachgefragt? Sind das oft junge Frauen, die vielleicht auch ein falsches Bild haben, weil sie nicht denken, das muss so aussehen, das sieht komisch aus, das soll irgendwie süß aussehen und gleichmäßig und keine Ahnung.
Nein, also Intimchirurgie ist ein sehr, sehr wichtiges Thema, auch ein Schwerpunktthema in meiner Praxis. Und es ist mir besonders wichtig und liegt mir auch sehr am Herzen, hier eine Enttabuisierung vorzunehmen. Das erzeugt einen unglaublich hohen Leidensdruck bei vielen Frauen und zwar unterschiedlicher Altersgruppen. Ich habe junge Frauen, ich habe Frauen nach den Geburten und ich habe auch Frauen, die das erst zur Menopause machen lassen, weil sie vorher einfach keine Zeit dazu hatten, weil ihr Leben das nicht zuließ, durch Familienalltag etc. oder dadurch, dass sie einfach auch nie wussten, wo man mit dieser Thematik hingehen kann. Das wird ja auch erst seit 10, 15 Jahren überhaupt richtig öffentlich thematisiert, dass das nicht einzelne Patientinnen sind, die davon betroffen sind, sondern dass es relativ viele Patienten sind. Und der Leidensdruck ist immens hoch bei diesen Patienten. Ich habe zum Teil Patienten, die fangen an, bei der Erstberatung zu weinen und mir zu berichten, dass sie noch nie in ihrem Leben Geschlechtsverkehr hatten, weil sie sich so nicht zeigen wollen.
Ach, ja.
Und deshalb ist es, geht es in keinem Fall darum, dass hier irgendwas süß gemacht werden soll oder die seiner Vagina produziert werden soll, sondern da geht es wirklich um Leidensdruck. Da geht es zum Teil auch um funktionelle Problematiken, dass die Patienten beim Fahrradfahren, beim Reiten in enger Konfektionskleidung sich die vergrößerten inneren Schamlippen richtig aufscheuern. Ja, dass sie Schmerzen beim Geschlechtsverkehr haben. Also deshalb, es sind nicht nur ästhetische Probleme, die kausal damit zusammenhängen. Das ist ein Thema, welches in der geübten Hand sehr gut behandelt werden kann.
Das ist sehr interessant. Woran erkenne ich denn, ob jemand ein guter Arzt ist? Das vielleicht nochmal als Service wirklich, worauf soll ich achten?
Ja, das ist ganz wichtig, dass man tatsächlich erstmal auf jeden Fall auf sein Bauchgefühl hört. Man muss seinen Arzt vor der Operation selbst kennenlernen, ist meine persönliche Meinung. Ich muss alle Fragen losgeworden sein als Patient. Ich muss ein gutes Gefühl haben, dass ich verstanden habe, worum es geht, was mir der Arzt sozusagen als Behandlungskonzept vorgestellt hat, dass aber auch der Arzt mich verstanden hat. Ja, hier dürfen keine offenen Fragen im Raum verbleiben. Das ist das eine. Das andere ist, dass man auf jeden Fall sich an einen Facharzt für plastische und ästhetische Chirurgie wenden sollte. Deshalb sollte man durchaus mal ins Curriculum Vitae schauen, wo derjenige war und was er denn beruflich so gemacht hat.
Ja,
ich sage immer, jemand, der nur im Verbrennungszentrum war und riesengroße Rekonstruktion bei allem Respekt gemacht hat, ist wahrscheinlich nicht der große Ästhetikexperte oder der große Brustchirurg. Und deshalb ist es eben besonders wichtig, dass man da sehr genau hinschaut und auch Fragen stellt, vielleicht wie viele Eingriffe derjenige in diesem Jahr vornimmt. Da muss man natürlich auch vertrauen und glauben, da man das nicht überprüfen kann. Aber ich denke, wenn man hier genau hinhört und das Gefühl hat, dass man verstanden ist, tut man sich auf jeden Fall sehr gut, sich darauf dann zu verlassen und dann entsprechend seinen Eingriff durchführen zu lassen.
Ja. Du fragst ja auch, glaube ich, deine angehenden Patienten, so können Sie sich das vorstellen, dass ich sie behandle. Ne? Also das ist ja irgendwie auch ein interessanter Angang.
Ja, ich sage selber zu meinem Patienten, wenn das Vertrauen nicht da ist, stehen zu viele Päckchen neben uns. Es ist absolut wichtig, dass das Vertrauen da ist, dass alle Fragen geklärt sind, dass das Konzept klar ist, mir die Erwartungshaltung klar ist und ich die Erwartungshaltung sozusagen auch umsetzen kann mit den chirurgischen Maßnahmen, die ich zur Verfügung habe und dann ist es auch eine gute Idee, die OP zusammen zu machen.
Ja. Zum Abschluss noch, denkst du heute anders über Schönheit nach all den vielen Jahren in dem Geschäft?
Mein Ansatz zu Schönheit hat sich eigentlich nicht geändert. Ja, Schönheit historisch gesehen war für mich immer etwas Besonderes, tatsächlich was sehr individuell ist und sehr subjektiv. Aber was ich in den ganzen Jahren zum Thema Schönheit auch gelernt habe, ist, dass wir tatsächlich auch die Vielfalt schätzen müssen und dass es ganz wichtig ist, dass man das Normative sozusagen ein bisschen beim Thema Schönheit beiseite lässt und dass wir einfach mehr akzeptieren, die Buntheit und diese auch feiern. Und im Jahr 2025 kann jeder selbst entscheiden, was er macht, warum er es macht und wie er es macht. Und das sollte nicht so stark bewertet werden. Das ist ganz wichtig. Das habe ich sicherlich in den 25 Jahren Berufserfahrung gelernt. Schönheit ist was ganz Besonderes und sehr individuell.
Machst du viele Leute glücklich?
Ich würde sagen, ja.
Annette, vielen Dank für diese offenen und interessanten Einblicke, die mich tatsächlich auch nachdenklich machen. Und wer für Annettes tolles Engagement spenden möchte, schaut bitte dann in die Shownotes, die wir noch dazu stellen.
Das finde ich ganz toll, dass du das erwähnst.
Ja, auf jeden Fall. Tolle Sache. Danke dir.
Ja, ich danke dir.